Lass mich erst mal einen Blick in die Runde werfen. Viele vertraute Gesichter, das ist schön. Auch viele neue. Ja, Dina hat mich ja schon gut vorgestellt. Hier vorne saßen vorhin so zwei brave Jungs. Erinnert ihr euch? Die eine Reihe nach hinten in nicht brav. Das waren Maki und ich meistens. Aber das war toll zu sehen. Genau. Andreas Gemeinde, wo ich herkomme, heißt nicht so wegen mir. Also der Gedanke könnt ihr gleich wieder verdrängen. Die hieß vor mir so. Die wird auch mal nach mir hoffentlich so heißen. Da haben sich die Gemeinde gegründet haben, einfach zum Ziel gesetzt. Wer war ganz unscheinbar in der Bibel, aber hat andere zu Jesus geführt? Und dann sind die auf den Andreas gestoßen, der Simon Petrus und viele andere zu unserem Herrn geführt hat und hat gesagt, so wollen wir heißen. Einfach, unscheinbar, aber andere zu Jesus führen. Und das macht uns aus. Tina hat gesagt, ich soll mal so ein paar Bilderchens noch mitbringen vielleicht. Habe ich gemacht, so einen Blick in unseren Gottesdienstraum. Ich gehe mal so ein bisschen zur Seite vielleicht. Genau, das ist so ein Blick. Ich habe die Gebetszeit genommen, weil sonst waren die Grimassen von den jungen Leuten noch viel schlimmer. Also da habe ich gedacht, vielleicht beim Beten knipsen, dann ist nicht so viel, ganz viel Blödsinn auf dem Bild. Genau, so ein Bild aus so einem Gottesdienstraum ist ein bisschen voll. Habe ich auch gleich noch ein Gebetsanliegen mitgebracht. Dann hier so ein Bild, wir haben 4-5 Mal im Jahr so Familiengottesdienste, da holen wir alle Kids auf die Bühne und sagen so anschaulich wie möglich. Na, das war so die Frucht des Geistes und immer einen Ballon platzen und einen Zettel vorlesen, das war eine Gaudi. Genau, hier die Waffenrüstung nochmal. Das sieht auch nicht entspannt aus. Ne? Das war eine Blechkanne, eine alte Gießkanne aufgeschnittene. Rein ging's, raus war es ganz schwer. Ne? Aber für die Predigt hat es noch gereicht. Genau, das war Thema Waffenrüstung. Was mich auch immer wieder berührt, ist, wenn Menschen sich taufen lassen, ihren Glauben in der Taufe bekennen. Das hier ist Sven. Sven hat sich vor kurzem taufen lassen und so ein typischer Lemgoer, wo ich herkomme. Total ungläubige Familie, Vater, Trinker, lachen ihn bis heute aus, aber er sagt, Jesus ist das Beste, was wir gefunden haben. Und er hat sich mit seiner Frau zusammen taufen lassen. Das war ganz berührend. Und hier Sam, Samuel, einer unserer Teenies, ganz unscheinbar, ganz schüchtern, der würde wahrscheinlich so da hinten bei den Kaffeebechern sitzen heute Morgen, aber ein Evangelist durch und durch, hat schon immer wieder welche mitgeschleift zum Teamkreis, schon einer aus seiner Klasse ist zum Glauben gekommen durch ihn, also ein ganz toller junger Mann, genau. Und das ist noch unser Gebetsanliegen, das ist so ein Blick in das Industriegebiet in Lemgo und unser Gottesdienstraum ist irgendwie zu voll und dann haben wir letztes Jahr zum 31. so diesen Industriepark da gekauft als Gemeinde. Aber das ist auch ein riesen Gebetsanliegen. Also Grün, was wir nutzen und nutzen wollen, da wollen wir umbauen das Außengelände und neuen Gottesdienstraum und Blau ist vermietet. Also irgendwie muss sich das ja tragen, so viel Geld haben wir ja nicht. Und da dürft ihr einfach mitbeten. Jetzt sind Planungssitzungen und Brandschutz und ihr kennt ja bestimmt auch so all die Schlagwörter, die da rum auftauchen. Aber dafür könnt ihr beten, das erwartet uns jetzt ab dem Sommer, da irgendwie einen großen Gottesdienstraum reinzubauen, damit noch mehr Menschen von Jesus hören. Genau. Aber ich glaube, das reicht als Blick hinein. Jetzt zum Thema für heute, was uns alle eint, wir wollen Jesus nachfolgen. Und zwar Jesus nachzufolgen bedeutet im Gottes Wort immer, dass es irgendwie Folgen in meinem Leben hat. Dass der mich berufen hat, heraus aus der Finsternis, hinein in sein Licht, sichtbar wird in meinem Leben. In dem, was ich denke, in dem, was ich fühle, in dem, wie ich rede, in dem, wie ich handle. Dass der uns wiedergeboren hat zu neuem Leben, irgendwie sichtbar wird durch das, was in meinem Leben sichtbar wird. Dass der mit seinem Geist in mir wohnt, erlebbar wird für andere, durch unser Leben, durch unser Gemeindeleben. Und Tina hat mir so ein bisschen verraten, dass sie da schon länger drüber nachdenkt, über Nachfolge. Da habe ich gedacht, ich nehme hoffentlich einen Text, den ihr da noch nicht hattet. Und deswegen bin ich ins Alte Testament zurückgegangen. Dachte ich, da mache ich nichts falsch, weil oft denkt man bei Nachfolge ja eher ans Neue Testament und habe uns mal 2. Mose 1-11 mitgebracht. Keine Angst, wir lesen nicht alle 11 Kapitel. Ne? Tina hat mir schon gesagt, Andreas, so nicht auf die Stunde zugehen im Predigen, daran werde ich mich halten. Ne? Aber wir gehen so überblicksmäßig durch die ersten 11 Kapitel im 2. Buch Mose, noch vor dem Auszug aus Ägypten, noch vor dem Passafest, vor den 10 Geboten, einfach so ein paar Grundlektionen in der Nachfolge unseres Herrn. Kann man ganz gut in 2 Punkte aufgliedern, 1-6, das Volk ist noch in Gefangenschaft, unter der Macht des Pharaos, und 7-11 sie bereiten sich auf den Auszug vor. Und ich fange einfach mal an, habt ihr eine Bibel dabei oder eine Bible-App, könnt ihr schon mal zu 2. Mose Kapitel 1 gehen. Das Volk steckt in der Gefangenschaft. Ich erzähle uns so ein bisschen, am Anfang sah es so gut aus in Ägypten. Das Volk Israel hat sich vermehrt, ist aufgeblüht und dann kam der neue Pharao. Und dem passte das gar nicht. Sie wurden geknechtet, versklavt, schwere Zwangsarbeit, aber es ging ihm mit diesem Volk Israel wie mit so einem Ball, den du im Wasser runterdrückst. Je mehr ihn runterdrückt, desto stärker sprang er wieder nach oben. Das Volk vermehrte sich, Gott segnete sein Volk. Und so lese ich uns mal aus 2. Mose 1,16 so die Maßnahmen, die dann der Pharao ergriff. 2. Mose Kapitel 1, Vers 16, da spricht er zu den Hebammen: Wenn also die Hebräerin entbinden, so seht auf der Stelle nach. Und wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, nur die Töchter lasst leben. Der Pharao sagt, da müssen wir was tun. Dieses Volk, das muss ich angreifen. Aber die Hebammen halten sich nicht dran. Da sagt der Pharao, dann muss es noch schlimmer werden. Und dann lese ich uns nochmal Vers 22. Dann gebot der Pharao dem ganzen Volk und sprach, nehmt alle Söhne der Hebräer, die geboren werden, werft sie in den Nil. Dann sagt er, da muss das ganze Volk anpassen. Ein Generalangriff auf Gottes Volk. Keine Zukunft will der mehr für sie haben. Wenn alle Söhne sterben, die geboren werden, die Hebräerinnen vermischen sich irgendwann mit den Ägyptern, das Volk steckt in der Klemme. In der Sackgasse, wer will das Volk hier retten? Und so ist die erste Grundlektion, bevor wir überhaupt in der Nachfolge Jesu starten können, nur Gott allein kann uns retten. Nur Gott allein kann dich retten in deinem Leben. Schau, das Volk Israel ist in diesem traurigen Zustand. In Sklaverei, in Gefangenschaft, in Gebundenheit. Es ist die Situation eines Lebens, in der du nicht dein eigener Herr bist. In der du geknechtet bist. In der du gebunden bist. Vielleicht kennt ihr das. Das Wesen der Knechtschaft, wenn ein anderer über dein Leben bestimmt. Wenn du nicht befreit bist, nicht gerettet bist, das Volk muss tun, was der Pharao sagt, muss machen, was der Pharao will und er knechtet sie und drückt sie nieder. Im Neuen Testament ist die Entsprechung der Gott dieser Welt, der Satan, der die Menschen knechtet, versklavt, bindet, der ihnen kein Leben in Freiheit ermöglicht. Paulus schreibt in Ephesern Folgendes: Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams noch wirkt. Das ist das Wesen eines Lebens von jemandem, der Jesus Christus nicht kennt. Er ist gebunden in Sünden, versklavt vom Satan, dem Herrn dieser Welt. Genau wie das Volk hier am Anfang von 2. Mose. Und wir können nichts tun, um da rauszukommen. Das Volk hat keine Chance, diesem Pharao zu entfliehen. Selbst der beste Mann, den es gab im Volk Mose, als der es auf eigene Hand versucht, was kommt raus? Er tötet einen Ägypter, muss fliehen, jahrelang hängt er in der Wüste fest. Wir können uns nicht selbst retten. Das ist so eine alte Legende, ne? Wer im Sumpf hängt und da versinkt, der zieht sich irgendwie aus dem Schopf raus. Legende bleibt Legende, ne? Der im Bergwerk irgendwo verschüttet ist, der braucht einen Retter, der von oben kommt. Das ist das Wesen der Knechtschaft, das das Volk hier erlebt und das Wesen eines jeden Menschen, der Jesus Christus nicht kennt. Freiheit, Vergebung von Schuld, ewiges Leben. Ein Leben in Freiheit ist nur möglich, wenn Gott dich rettet. Allein kommt keiner von uns raus. Er wird, Gott wird Mose erwählen. Er wird irgendwann das Meer teilen. Er wird sein Volk in Freiheit führen, er wird den Pharao besiegen, er wird sein Volk in der Wüste versorgen, er allein kann uns retten. Und das ist so eine wichtige Grundlektion, bevor wir überhaupt weiter über Nachfolge nachdenken. Gott allein kann uns nur retten und bevor Gott durch uns handelt in dieser Welt, muss er in uns handeln. Bevor Gott durch dich und mich etwas verändert in dieser Welt, muss er dich und mich verändern. Gottes Begegnung vor Gottes Dienst. Wie viele Menschen in unserem Land besuchen Gottesdienste? Schauen sich vielleicht sogar christliche Fernsehsendungen an? Versuchen, ihr Nächsten zu lieben? ethisch gutes Leben zu führen, ohne versöhnt zu sein mit dem Schöpfer, Erlöser und Vollender dieser Welt. Bevor Gott durch uns handelt, muss er in uns handeln. Und Mose erlebt das am brennenden Dornbusch. Und ich lese uns da einfach mal ein paar Verse vor. Das ist so Kapitel 3. Ich lese mal die Verse 4 bis 6. Da begegnet dieser lebendige Gott dann dem Mose am Dornbusch. Hier hat Mose seine Gottesbegegnung. Als der Herr zusah, dass Mose hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott aus dem Busch und sprach: Mose. Der antwortete: Hier bin ich. Mose, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn da, wo du nun stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verbarg sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott nur anzuschauen. Das erlebt Mose hier, so eine Gottesbegegnung. Er versteht seine eigene Unzulänglichkeit vor Gott. Wo du jetzt hinstehst, da ist heiliger Boden. Da passt du nicht hin als ein Mensch, der nicht versöhnt ist mit Gott, in die heilige Gegenwart Gottes. Er versteht seine eigene Sündhaftigkeit. Er verhüllt sein Angesicht und er begegnet persönlich diesem Gott. Ich bin, der ich bin, spricht Gott. Der Gott deiner Vorfahren, der dir jetzt begegnet und ich will mit dir sein. Und das müssen wir Menschen verstehen, dass Selbstgerechtigkeit vor Gott keinen Bestand hat. Versucht das mal, heute Nachmittag soll es ja ein bisschen warm werden, versucht es nicht zu lang, aber schaut mal in die Sonne. Also die Kinder sind ja meistens im Kindergottesdienst, zu denen sage ich, macht es wirklich nicht zu lang, ne? Die versuchen mal ganz lang durchzuhalten, aber versucht es mal. 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden, irgendwann schaut ihr weg. Die ist zu rein, zu hell, zu stark für uns Menschen. Wie lange meinen wir, vor dem heiligen Gott bestehen zu können? Ohne Schutz, ohne Jesu rettendes Blut. Wenn selbst seine Schöpfung, die Sonne, uns nicht mehr wie 5 oder 10 Sekunden erlaubt. Selbstgerechtigkeit bringt keinen in die Ewigkeit zu Gott. Aber auch Werksgerechtigkeit bringt uns Menschen keine Rettung. Ich kann so viel Gutes tun, will im Leben, wie ich will, das reicht nicht aus. Schaut da, stellen wir uns mal vor, der Andreas denkt, er hat zu wenig Geld und überfällt eine Bank. Mach ich nicht, Schatz, keine Angst, aber er überfällt eine Bank und wird geschnappt. Ich stelle mich da bestimmt nicht schlau an, komme vors Gericht und dann sage ich, aber ich habe bei der Flutkatastrophe damals so viel gespendet. Und der alten Omi gestern Morgen habe ich noch über die Straße geholfen. Vielleicht, sagt der Richter, gut, 2 gute Sachen für den Banküberfall verurteile ich dich trotzdem. Pech gehabt, Andreas, ne? Und unser menschliches Gericht ist nur ein kleines Abbild von Gottes Gericht, das eines Tages jeden von uns erwartet. Wir können und wir sollen so viel Gutes tun, wie wir können, aber es reicht nicht aus. Wenn da nicht einer aufsteht und sagt, aber der ist mir vorbegegnet. Ich habe ihn gerettet. Werksgerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit bringt keine Rettung. Rettung führt nur über Karfreitag und Ostersonntag. Einem Herrn, an den du glaubst, der für dich gestorben und siegreich auferstanden ist. Der spricht, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs in meiner Hand. Und er spricht, ich war tot in Leh und lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er lädt ein, so beginnt Nachfolge, er lädt ein, ihm zu folgen. Und nur wer das erkannt hat, lebt eine Nachfolge mit Folgen. Mit Folgen für Zeit und Ewigkeit. Mose darf das erleben, ihr kennt bestimmt die Geschichte, er hadert noch so ein bisschen mit Gott, ne? Ich kann nicht reden und ich kann dies und das nicht und ach Gott, ist so langmütig und barmherzig. Aaron schon längst unterwegs, stellt ihn an die Seite und dann gehen die beiden zusammen los. Richtung Ägypten, kommen zum Pharao und dann beginnt so das Ganze mit dem Auszug. Und der Pharao will die doch nicht gehen lassen. Haben wir alles Ernstes erwartet, dass der Pharao diese Menschen in Freiheit gehen lassen will? Die ihm kostenlos dienen? Die seine Städte bauen? Die seine Pyramiden ihm hinstellen? Natürlich ist der Gott dieser Welt gegen die Pläne Gottes gerichtet. Genauso wenig lässt Satan heutzutage einen Menschen ziehen, der seiner Herrschaft entkommen will. Das wird bekämpft. Dagegen stellt er sich. Das erlebt das Volk jetzt im zweiten Buch Mose ganz deutlich. Gott mit seinen Plagen, der dem Pharao eigentlich zeigt, auf alles, was du vertraust, auf alle Götter und alle Naturdinger, ich bin stärker, ich bin allmächtig. Und der Pharao, der irgendwie damit kämpft und der dann auf manch eine Idee kommt, wie er sich vielleicht arrangieren kann. Und dann noch so eine zweite Grundlektion, und zwar, Gott ruft dich ganz aus deinem alten Leben heraus. Weil das will der Pharao verhindern. Ich springe mal mit uns zu Kapitel 8 und lese Vers 21. Der Pharao spricht nämlich dann zu Mose und Aaron als Stellvertreter des Volkes. Da rief der Pharao Aaron und Mose zu sich und sprach: Okay, geht hin, opfert euer Gott in diesem Land, steht hier, in Ägypten. Der Pharao merkt, Gott ist am Wirken. Der lebendige Gott ist am Wirken. Ich kann es nicht aufhalten, aber vielleicht kann ich es ja eindämmen. Vielleicht kann ich so einen faulen Kompromiss heraushandeln. Ihr könnt gehen und Gott dienen, aber bleibt dabei in Ägypten. Macht das doch hier. Ihr müsst doch nicht hinausgehen. Aber so eine Nachfolge hätte keine dauerhaften Folgen. Sie müssen ganz heraus. Vielleicht kennst du es ja aus deinem Leben. Gott ruft dich heraus. Aus alten Bindungen deines Lebens. Und dann flüsterte jemand ein. Warum so radikal? Die anderen machen das doch auch nicht. Du kannst doch bleiben, wo du bist und trotzdem Jesus nachfolgen. Das wäre so ein schöner Kompromiss. Ne? Aber es ist ein fauler Kompromiss. Du kannst doch Sex vor der Ehe haben und trotzdem Jesus nachfolgen. Du kannst doch dies und das machen und trotzdem Jesus nachfolgen. Du kannst doch in Ägypten bleiben und dem lebendigen Gott opfern, sagt Pharao. Aber das ist keine echte Veränderung. Das ist so ein frommer Anstrich im Leben. Wer von euch möchte denn in so einem Haus wohnen? Seht ihr das? Einigermaßen, ne? Die Straßenseite ist herrlich, oder? Oh, wenn du da von der Straße vorbeiläufst, ein tolles Haus. Ja, schau nur nicht dahinter. Schau nur nicht zu der Seite, die nicht für die Menschen angemalt ist, nicht angestrichen ist. Ja, da ist ja alles hübsch lackiert. Perfekt nach außen hin. Was ist zu Hause los? Was ist los, wenn einer dahinter blickt? Was würden eure Kids vielleicht erzählen, was zu Hause los ist? Manch einem geht es vielleicht so. Eigentlich ganz viel Kaputtes, das nie vergeben wurde, das man nie losgelassen hat. Bereiche im Leben, wo man eigentlich immer noch in Ägypten lebt und diesen faulen Kompromiss des Satans glaubt. Oder solche Orte, vielleicht kennt ihr die Fassadenstädte, Kulissenstädte, die baut man für irgendwelche Hollywood-Filme. Ein tolles Haus, ne? Du kannst nur nicht drin leben, weil es nicht mal 30 Zentimeter tief ist, ne? Aber schön hoch, schön modern, schön groß, eine Straße mit tollen Häusern. Aber alles nur Schein. Kein echtes Sein dahinter. Ist das nicht auch manchmal mit unserem Glauben so? Schön nach außen hin. Schön angestrichen, aber kein halber Meter tief. Das bietet der Pharao ihn hier an. Geht, opfert euren Gott, betet ihn an, aber macht das hier in meinem Land. Bleibt unter meiner Herrschaft. Bleibt in meiner Gefangenheit. Aber Gott ruft heraus. Gottes einziger Auftrag an Mose ist, führ mein Volk heraus. Das geht nicht in Ägypten. Nachfolge, die Folge im Leben hat, verlässt die Herrschaftsbereiche des Feindes. Gott ruft dich heraus aus deinem alten Leben, ganz heraus. Und das ist jetzt so, na, der Pharao lässt natürlich nicht gleich locker. Ne? Also lernt das Volk noch eine zweite Lektion. Gott will Herr unseres ganzen Lebens sein. In Kapitel 10, da sind sie nochmal vor dem Pharao und der Pharao hat jetzt noch ein Angebot für das Volk. Ne? Da spricht der Pharao, Vers 10, zu ihnen: Der Herr sei mit euch, so lasse ich euch samt euren Kindern ziehen. Seht da, ihr habt Böses im Sinn. Nein, nicht so, sondern nur ihr Männer geht und dient dem Herrn. Und man jagte sie weg vom Pharao. Also Angebot 2 vom Pharao. Okay, ihr könnt gehen. Ihr könnt dieses Land verlassen, ihr könnt meine Herrschaft verlassen, aber nur ihr Männer, die Frauen und Kinder, die lasst hier. Gut, ihr wollt ja unbedingt ausziehen, aber dann geht doch zum Teil. Geht doch teilweise in die Erlösung und Frauen und Kinder lasst zurück. Flüstert uns der Satan das nicht auch manchmal ein? Du kannst doch mit dem Herrn leben, aber teilweise. Sonntagmorgen zum Beispiel ist ein guter Zeitpunkt, mit Gott zu leben. Das erlaube ich dir. Vielleicht Mittwoch zu einer Bibelstunde oder zum Jugendkreis, zum Teamkreis, zu einem Frauentag. Da lebt doch dein religiöses Leben, aber ach, sobald du zu Hause bist, vor dem Computer sitzt oder auf deinem Arbeitsplatz bist oder über deine Lebensträume und Wünsche nachdenkst, den Bereich lässt du lieber in meine Hand. Das Gleiche versucht der Pharao hier. Du kannst gehen, geh, aber die Frauen und Kinder lass zurück. Zieh doch nur teilweise aus. Aber wisst ihr, wenn wir das machen, dann haben wir zwar die Ich-AG hinter uns gelassen, so das selbstbestimmte Leben, aber wir sind nur eine GmbH geworden. Gläubiger mit beschränkter Hingabe. Irgendwas passt da nicht. Wir haben die Ich-AG verlassen, wir sind ausgezogen, aber nur teilweise. Das ist der zweite Kompromiss, der Pharao dem Volk hier anbietet. Aber nein, Gott will alle Bereiche unseres Lebens. Schaut, vielleicht denken wir, ja, das war nur mit dem Volk Ägypten, mit dem Volk in Ägypten so. Das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht. Ein zweites Beispiel noch in Kürze von Abraham. Abraham stand genau vor der gleichen Entscheidung. Ich lese uns mal ein bisschen zurückblättern, 1. Mose 12. Abraham wird von Gott gerufen, Gott nachzufolgen mit seinem Leben, eine Nachfolge zu leben, die viele Folgen hat. Gott sagt, sei ein Segen und ich werde dich segnen und du sollst ein Segnen sein und das Gleiche bei Abraham. Ich lese uns mal 1. Mose 11, 27, so bis zum Ende ein paar Verse und wie es dem Abraham erging. Auch er musste das lernen. Dies ist die Geschichte, so ein bisschen Stammbaum Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Noah, den Haran. Haran zeugte den Lot. Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Und dann ab 31. Und Terach und sein Sohn Abraham, dazu Lot. Auch Sarah, seine Schwiegertochter, die Frau des Sohnes Abrahams. Sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Das war das Ziel. Da sollte die Nachfolge ankommen. Nach Kanaan hatte Gott sie berufen, ins verheißene Land. Der Herr hatte, Kapitel 12, Vers 1, doch zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus der Familie deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt, folg mir nach, Abraham, verlass dein Heimatland, geh nach Kanaan, verlass deine Familie. Abraham geht, aber er nimmt erstmal noch Terach und Lot mit. Die beiden kommen mit. Und sie ziehen aus dem Land Ur in Chaldea, und da ist vielleicht Kanaan ungefähr jetzt in unserer imaginären Karte, und bleiben auf der Hälfte stehen. Könnt ihr alles nachlesen. Gründen eine Stadt und wohnen da erstmal in Haran. Terach war ein Götzendiener. Er ist mit ausgezogen, aber mit Abraham zusammen nie im verheißenen Land angekommen. Und erst als Terach stirbt, geht es für Abraham weiter. Lot zieht auch noch mit. Vielleicht kennen einige von euch Lot auch ganz gut. Lot war auch nicht der Nachfolger an Abrahams Seite, der Abraham nach vorne gebracht hat. Lot, der in Sodom und Gomorra landet, von Gott herausgerettet wird. Lot, der danach Richtung Ägypten sich orientiert und sich eher da ansiedelt. Lot und seine Töchter und so weiter und so fort. Gott hat gesagt, Abraham, verlass deine ganze Familie. Und er nimmt erstmal Terach und Lot mit. Und erst als Terach stirbt, erst als er sich von Lot trennt und sagt, du dahin, ich dahin, ich hab's verstanden, wir beide, das passt nicht zusammen, erst dann geht der Weg weiter Richtung Kanaan. Nachfolge mit Folgen. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Eine Nachfolge, ihm nach als unserem Herrn zu leben, die Folgen hat. dass seine Herrschaft in unserem Leben sichtbar wird. Das waren vielleicht so ein paar Grundgedanken dazu. Nur Gott allein kann dich retten. Ein Abmühen in Selbstgerechtigkeit. Ich schaff's irgendwann so gut zu sein. Ein Abmühen in Werksgerechtigkeit. Ich schaff's noch vieles Gute zu machen, um dahin zu kommen. Das reicht nicht aus. Bevor Gott durch uns handelt, muss er erstmal in uns handeln. Erst Gottes Begegnung und dann Gottesdienst. Aber Gott ruft dich ganz aus deinem alten Leben heraus. Hör nicht auf den faulen Kompromiss des Pharaos. Du kannst Gott anbeten, aber bleib dabei in Ägypten. Das ist keine Nachfolge. Und Gott will Herr unseres ganzen Lebens sein. Alle Bereiche, egal ob Finanzen, egal ob Sexualität, egal ob deine Herzenswünsche und Träume. Als der Pharao sagt, geht, aber dann nur ihr Männer, bleibt Gott dran und sagt zu Mose, nee, wenn ich mein Volk in die Freiheit führe, dann sollen alle mit. Gott will alle Bereiche unseres Lebens. Möge er uns segnen, dass uns so eine Nachfolge mit Folgen gelingt, für Zeit und Ewigkeit. Amen.